Reportagen live. Weltgeschehen im Podcast-Format.
Komm, wir spielen Deutsche. Eine Reportage von Bianca Navrat, gelesen von Bianca Navrat. Ich trug die gelbe Pappkrone mit Stolz. Es war mein 6. Geburtstag, wir feierten ihn bei McDonald's. Ich erinnere mich, dass eine Mitarbeiterin mir eine viel zu große Schürze überreichte und sagte, das Geburtstagskind darf seinen Cheeseburger sogar selbst belegen. Wenn ich heute an diesen Tag denke, schwenkt meine Aufmerksamkeit aus irgendeinem Grund weg von der Horde Kinder, die sich Chicken Nuggets in die Backen stopften und ihre Haare an Luftballons elektrisierten, und hin zu meinen Eltern, die sich zu dem Anlass schick gemacht hatten. Papa trug ein Streifenhemd und seine weinrote Lieblingskrawatte. Mama eine Rüschenbluse mit einer Brosche am Kragen. Die Haare hatte sie auftopiert und mit Haarspray fixiert. Sie gaben ein herrliches Bild ab. Ein polnisches Ehepaar inmitten bunter Girlanden und aufgerissener Happy Meal-Tüten. Wir gehörten damals zu den Familien, die fleißig die Lose beim Monopoly-Gewinnspiel von McDonald's sammelten. Wir hofften auf unser Glück. Als ich 2 Jahrzehnte später an einem Sonntagmorgen im Oktober zum Märkischen Viertel fahre, der Berliner Plattenbausiedlung, in der ich groß geworden bin, kickt die Nostalgie genau in dem Moment rein, als ich mit meinem Fahrrad in einen der Schattenwürfe der Hochhäuser eintauche. Ich komme an dem mittlerweile geschlossenen McDonald's vorbei, an der Kleingartenkolonie meiner alten Grundschule und dem Bolzplatzkäfig, ehe ich bei unserem alten Wohnhaus anhalte, das aussieht, als hätte eine Hand aus dem Himmel Schuhkartons übereinander gestapelt. Ich schaue hinauf zu dem Fenster, hinter dem sich früher mein Kinderzimmer befand. Auch meine älteren Geschwister hatten eigene Zimmer. Meine Eltern schliefen auf einer ausziehbaren Couch in der Essecke im Flur. Vor kurzem standen ein Schauspieler und ich bei einem Geburtstagsbrunch in der Küche einer Freundin herum. Im Zuge eines Und-was-machst-du-so-Gesprächs, bei dem ich von meiner Herkunft erzählt hatte, stellte er mir die Frage, wie hast du es rausgeschafft? Er meinte, raus aus dem Märkischen Viertel, das von vielen Leuten als sozialer Brennpunkt gesehen wird. Also erzählte ich ihm davon, dass ich in der Theater-AG meiner Schule meine Leidenschaft für die Schauspielerei entdeckt hatte und im Deutschunterricht meine Liebe für die Sprache, dass ich nach dem Abitur ein Journalismusstudium begonnen und mich mit einem selbstgedrehten Demoband bei einer Schauspielagentur beworben hatte. Ein Jahr war ich erfolglos zu Castings gegangen, dann bekam ich Rollen in der 2. Staffel von Jerks mit Christian Ulm und Fariyadim und in einem Kinofilm von Till Schweiger. Von da an lief es. Es ist eine Selbsterzählung, die ich schon oft abgespult hatte. Doch zum ersten Mal spürte ich ein Ziehen im Bauch. Ich wich den Blick des Kollegen aus, starrte auf die Krümel auf meinem Teller, ohne zu wissen, warum. Als ich 3 Tage später vor dem Hochhaus stehe und zu meinem alten Kinderzimmer hochschaue, begreife ich, dass dieses Ziehen mein schlechtes Gewissen war. Ich hätte anders auf die Frage antworten müssen.
Reportagen live ist ein Gemeinschaftsprojekt der Ruhrfestspiele mit Reportagen. Noch mehr Geschichten von herausragenden Autorinnen und Autoren findet ihr auf reportagen.com.
Veronika und Siegfried, meine Mama und mein Papa, stammen aus der polnischen Region Oberschlesien. Mama aus Chroszczice und Papa aus dem 15 Kilometer entfernten Luboschice. Sie ist ohne Vater aufgewachsen, er mit einem abwesenden Vater. Kennengelernt haben sie sich im Oktober 1982. Papa war damals 21, Mama 18 Jahre alt. Siegfrieds Cousine Maria feierte ihren Geburtstag und lud auch ihre Freundin Veronika ein, die Tochter eines Kollegen ihres Vaters aus dem Zementwerk bei Opole. Als Veronika und Siegfried ins Gespräch gekommen waren, erzählte sie von ihrer Zeit im Internat. Er beschrieb seine nächtlichen Patrouillengänge im Schnee, die er als Wehrpflichtiger beim Grenzschutz zu absolvieren hatte. Sie saßen nebeneinander auf der Couch und redeten, bis alle anderen Gäste gegangen waren und Maria sie um 3 Uhr nachts rausschmiss. Veronika und Siegfried küssten sich in dieser Nacht zum ersten Mal. Zu ihrer ersten richtigen Verabredung holte Siegfried Veronika im türkisblauen Nissan seines Vaters ab, ohne ihn um Erlaubnis zu fragen. In dem Kleinbus fuhr mein Opa sonst Torten und Leichen durchs Dorf. Manchmal übernahm Papa diesen Job. Aber an diesem Nachmittag nahm Veronika auf der Beifahrerseite Platz. In einem von einer Freundin ausgeliehenen, cognacfarbenen Pullover. Ein Geschenk von Verwandten aus Deutschland. Am zweiten Weihnachtsfeiertag 1982 heizte Veronika den Kachelofen ein, damit man es sich im Wohnzimmer gemütlich machen konnte. Ihre Mutter wunderte sich, was in die Tochter gefahren war. Normalerweise wurde nur die Küche beheizt, um Geld zu sparen. Dort saß die Familie stets beisammen. Veronika druckste herum. Sie traute sich nicht zu sagen, dass sie den Eltern einen jungen Mann vorstellen wollte. Im nächsten Moment klopfte es. Es war Siegfried, der mit einer Tafel Bitterschokolade vor der Tür stand. Als Veronika sein Gastgeschenk sah, ließ sie den teuren Pullover, den sie im Gegenzug für ihn besorgt hatte, lieber im Schrank. Sie hatte dafür ihr halbes Monatsgeld im Pevex ausgegeben, ein Geschäft, das hochwertige Waren aus dem Westen vertrieb. Der Mitarbeiter im Pevex wollte den Pullover im Nachhinein nicht mehr zurücknehmen, also verkaufte Veronika ihn weiter. Über die nächsten Monate hinweg wurde die Beziehung von Siegfried und Veronika so innig, dass sie schwanger wurde. Wegen der Tradition und der strengen Sexualmoral mussten sie schnell heiraten und zusammenziehen, ehe das erste Kind auf die Welt kam, Tomasz. Noch im selben Jahr wurde Veronika erneut schwanger. Polen war damals in einer schweren Krise. Die Auslandsverschuldung erdrückte das Land. Die Bevölkerung ging wegen Engpässen bei Lebensmitteln auf die Straße. 1981 verhängte die kommunistische Regierung das Kriegsrecht, um die Proteste im Land zu zerschlagen. Die reformierte Gewerkschaft Solidarność wurde verboten. Als 1986 ein Reaktor des Atomkraftwerks in Tschernobyl explodierte und eine gigantische radioaktive Wolke Richtung Westen zog, warnte die Regierung die Bevölkerung erst nach 3 Tagen. Veronika war damals mit ihrem Sohn im Kinderwagen und mit dem Baby im Bauch arglos im Grünen unterwegs. Die Behörden verteilten zwar rasch Jodtabletten an Millionen Kinder und Erwachsene, Veronikas Arzt aber riet ihr von der Einnahme ab. Im benachbarten Belarus, wo der Staat keine Jodtabletten organisierte, sollten sich Schilddrüsenkrebserkrankungen bei Kindern verhundertfachen. Veronikas und Siegfrieds Vertrauen in ihr Land war damals ziemlich erschüttert. Als ihr zweites Kind Julia mit einer Tachykardie geboren wurde, einem zu schnell schlagenden Herzen, lernten sie Ängste in nie dagewesenem Ausmaß kennen. Einmal fand Veronika ihre Tochter mit blauen Lippen im Babybett vor. Weil Siegfried bei der Arbeit war, sprang sie bei einem fremden Mann ins Auto, der sie ins Krankenhaus fuhr. Dort gelang es den Ärzten Julia, von ihrer Atemnot zu befreien. Eine so heftige Erfahrung musste die kleine Familie zum Glück kein zweites Mal machen. Julias Tachykardie war nicht so schlimm ausgeprägt. Sie würde ein relativ normales Leben führen können, wenn sie lernte, sich nicht zu überanstrengen. Trotzdem war sie auf medizinische Beobachtung angewiesen. Die dürftige Versorgungslage wurde zu einer ständigen Sorge für die jungen Eltern. In diesen Jahren verließen viele Oberschlesier das Land. Dies war möglich geworden, weil Bundeskanzler Willy Brandt 1970 in Warschau auf die Knie gefallen war und die Bundesrepublik Deutschland ehemalige Gebiete im Osten offiziell an Polen abgetreten hatte. Als Zeichen der Entspannungspolitik, zu der später auch deutsche Kredite gehörten, durften deutschstämmige Polen nach Westen ausreisen. Deshalb suchten viele Familien nach Eltern oder Großeltern, die auf der deutschen Volksliste eingetragen waren. Sie war 1939 erstellt worden, um das Land zu germanisieren. Wer in Oberschlesien lebte, das früher zu Preußen gehört hatte, galt für die Nazis als eindeutschungsfähig. Deshalb prangte auf der Geburtsurkunde meiner Oma Luzi ein Stempel mit Hakenkreuz. Sie war erst Deutsche, dann Polin, ohne jemals umgezogen zu sein und sprach bis ins hohe Alter ein gutes Deutsch, das sie in ihren ersten Schuljahren gelernt hatte. Darüber hinaus hatten die Familien meiner Eltern wirklich keine Berührungspunkte mit Deutschland. Dank dem Bundesvertriebenengesetz konnten sie ihr Ticket für die neue Welt lösen. Veronikas großer Bruder Achim war der erste aus meiner Familie, der nach Deutschland ging. Er berichtete Siegfried davon, dass man in Berlin 2100 deutsche Mark im Monat als Maler verdienen könne. In Polen waren es damals umgerechnet 80 Mark. Also überlegte Papa, eine Hälfte des Jahres in Deutschland zu arbeiten. Doch das hätte bedeutet, von Veronika und seinen Kindern getrennt zu sein, weshalb sie beschlossen, gemeinsam nach Deutschland zu ziehen. So ging Siegfried im Januar 1989 voraus, ohne zu ahnen, dass die Welt 10 Monate später eine andere sein würde. Er tingelte von Amt zu Amt, beantragte einen Vertriebenenausweis und bekam einen Platz in einem Heim für Übersiedler aus der DDR und Aussiedler im Berliner Ortsteil Wannsee zugewiesen, sodass Veronika mit den Kindern nachreisen konnte. Mit ein paar Kleidungsstücken und einem Besteckset im Gepäck kamen sie in einer Gegend unter, in der sich eine Villa an die nächste reihte. In dem Heim belegten sie ein Zimmer, Küche und Bad teilten sie sich mit anderen Familien. Sie gingen Enten füttern, fuhren mit dem Doppeldeckerbus oder machten einen Tagesausflug nach Ost-Berlin, weil dem kleinen Tomasz die Wurst dort besser schmeckte als im Westen. Aus Sorge, die Grenzsoldaten würden ihnen ihr Geld wegnehmen, stopfte Veronika ihrem Sohn die Scheine in die Socken. In dem Übersiedlerheim waren vor allem ausgebürgerte Familien aus der DDR untergebracht. Am Abend des 9. November 1989 standen Veronika und Siegfried in ihrem Zimmer am Fenster und beobachteten, wie die Menschen auf die Straßen stürmten, weil am anderen Ende der Stadt ein SED-Funktionär einen Satz zur neuen DDR-Reiseregelung gesagt hatte, mit dem er die Berliner Mauer einriss. Nach meiner Kenntnis ist das sofort, unverzüglich. Einige Familien aus dem Heim bekamen noch am selben Abend Besuch aus der Heimat. Auch wenn Veronika und Siegfried die Sprache, die sie umgab, noch nicht verstanden, ließen sie sich in dieser Nacht von der Freude der wiedervereinten Deutschen anstecken. Etwa zu dieser Zeit bekamen meine Eltern ihre ersten deutschen Personalausweise. Darauf war aus Siegfried mit Z Siegfried mit S geworden, aus Veronika mit W Veronika mit V. Eigentlich stand es Aussiedlern frei, sich für eine der Schreibweisen zu entscheiden, so will es die deutsche Bürokratie bis heute. Meine Eltern wurden aber gar nicht erst gefragt oder verstanden die Frage nicht. Sie nahmen die Namensänderung hin, ohne sich zu beschweren, genau wie Tomasz, aus dem in der Schule Thomas wurde. Anfangs unterschrieben sie manchmal noch reflexhaft in altbekannter Manier, doch in wenigen Jahren schon hatten sie sich umgewöhnt. Lediglich auf den Briefen von Verwandten lasen sie noch die Namen, die ihnen von ihren Eltern gegeben worden waren. Wegen der Sprachbarriere lebten die Navrats länger als die meisten anderen Familien in dem Übersiedlerheim. Am Ende 2 Jahre und 9 Monate. Zu ihren ersten Erfahrungen in Deutschland gehörten Kindergeburtstage, bei denen sie schweigend mit anderen Eltern am Tisch saßen, Arztbesuche, bei denen sie zu verstehen versuchten, was dem jammernden Kind fehlte, und Supermarkteinkäufe, bei denen die Verkäuferin ihnen wild gestikulierend zu verstehen gab, dass der Joghurt woanders im Kühlregal steht als die saure Sahne. Mit 2 kleinen Kindern war klar, dass nur ein Elternteil die Sprachschule besuchen würde. Also ging Siegfried wieder pauken wie ein Kind und fühlte sich auch so. Als er zur Schule gegangen war, hatte er sich schwer damit getan, Gedichte zu analysieren. Doch zumindest hatte er die Sprache verstanden, in der sie geschrieben waren. Im Unterricht sagte er eine ganze Weile nur ja oder nickte, wenn er etwas gefragt wurde. Seine nächsten deutschen Worte waren »Bitte, danke, scheiße«. Währenddessen versuchte sich Veronika, die Sprache mit Hilfe von Sendungen wie Glücksrad beizubringen. Der Fernseher war ein Geschenk ihres Bruders Achim gewesen. Sie klappte das Bügelbrett vor dem Bildschirm aus und begann mit ihrer Unterrichtseinheit. Ihre Kinder nahmen die neue Sprache mit spielerischer Leichtigkeit an. Das war einerseits beruhigend, andererseits ziemlich frustrierend für Veronika. Sie entwickelte mit der Zeit ihre eigene kommunikative Überlebensstrategie. Sie konnte vielleicht noch nicht sagen, guten Tag, ich würde gerne das 60er-Jahre-Teeservice aus dem Schaufenster kaufen, aber ein Hallo Fenster 24 D-Mark war drin. Im November 1991 dann das erste Erfolgserlebnis. Siegfried und Veronika hatten eine Wohnung gefunden. Sie zogen in einen Plattenbau am nördlichen Rand von Berlin und hatten endlich das Gefühl, angekommen zu sein. Vom Ruf des Märkischen Viertels hatten sie nicht mitbekommen. Die Hochhausketten der Großwohnsiedlung waren bis 1974 im Märkischen Sand aufgetürmt worden, um in den Arbeiterbezirken Westberlins marode Altbauten abreißen und ihre oftmals prekär lebenden Bewohner aus dem Zentrum der Stadt an den Rand verfrachten zu können. Die Wohnungen waren zwar modern und funktional, mit Heizung statt Kohleofen und ohne Außentoilette, aber weil etliche geplante soziale Einrichtungen genauso wenig realisiert wurden wie eine ordentliche Verkehrsanbindung an das Zentrum, die versprochene U-Bahn fehlt bis heute, hatte der Stadtteil keinen positiven Leumund. Für Siegfried und Veronika war der Umzug eine sprunghafte Verbesserung ihrer Lebensumstände. Sie hatten die Hoffnung, in der Anonymität des Hochhauses vielleicht ein paar Bekanntschaften zu schließen. In den ersten Jahren klappte dieser Plan nicht so gut. Der Nachbar aus dem 10. Stock klingelte wütend, weil ihn die tobenden Kinder störten. Eine Nachbarin aus der 8. Etage schimpfte, dass jetzt auch noch Polen im Haus lebten. Es waren die 90er. Das Jahrzehnt, in dem die vielen Aussiedler als Belastung für den Sozialstaat gesehen und gehässige Witze über klauende und betrunkene Polen in der Harald-Schmidt-Show rauf und runter erzählt wurden. Veronika war da bereits mit ihrem dritten Kind schwanger, mit mir. Nach meiner Geburt in einem Klinikum im Zentrum Berlins legte eine Pflegerin ihr ein fremdes Baby in den Arm. Zum Glück fiel die Verwechslung sofort auf. »Ich habe gerade ein Mädchen geboren, keinen Jungen«, schimpfte meine Mutter und schickte einen Schwall polnischer Flüche hinterher. Es gibt eine Videoaufnahme davon, wie Mama nach der Geburt mit mir im Arm in unsere Wohnung im Märkischen Viertel ankommt. Papa hat sie mit dem Camcorder gemacht. Darin sieht man ein Willkommen-zu-Hause-Türschild, das er aus einem alten Schuhkarton gebastelt hat. Ich besitze es noch heute. Drinnen warten auf dem Küchentisch zwei Umschläge mit Geld. Einer für mich und einer für Mama. Sie grinst in die Kamera und sagt, »Oh, danke, Begrüßungsgeld.« Es ist im Jahr des Mauerfalls eines der Wörter des Jahres gewesen, sodass auch Mama es kannte. Papa antwortete auf Polnisch, »Davon kannst du dir was Schönes kaufen, wenn du abgenommen hast.« Veronika quittierte Siegfrieds Unbeholfenheit mit einem Augenrollen. Dass meine Eltern mit drei Kindern eine angespannte Lebensphase mit finanziellen Sorgen durchmachten, habe ich erst im Rückblick kapiert. Ich kann mich nicht erinnern, dass mein Vater mal an einem Wochenende mit anderen Erwachsenen ausgegangen wäre. Die wenige Freizeit, die meine Eltern hatten, war für uns Kinder reserviert. Kindertag im Bundestag? Let's go. Die Gewinnerin von Deutschland sucht den Superstar tritt vor dem Einkaufszentrum im Märkischen Viertel auf? Wir sind dabei. Auf dem Messegelände ICC findet die Grüne Woche statt? Herr mit den Probierhäppchen. Sonntags gingen wir meistens in die Kirche. Durch meine Eltern habe ich gelernt, dass man nicht darauf warten muss, dass einem das Leben schöne Momente schenkt. Man kann sie sich auch selber schaffen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie viel schöner gewesen wären, wenn sie in einem Einfamilienhaus im Speckgürtel Berlins passiert wären. Trotzdem wollte Paula, mit der ich in die Ballettklasse ging, sich nie bei mir treffen. Also spielten wir in ihrem Zimmer im ausgebauten Dachgeschoss ihrer Eltern. Es hatte einen kalten Dielenboden, zum Nachtisch gab es Magerquark. Paula war meine erste Freundin außerhalb des Märkischen Viertels, das in dieser Zeit deutschlandweit bekannt wurde, weil Sido, der Rapper mit der Totenkopfmaske, es im Song »Mein Block« zu einem Hort für Drogen und Gewalt stilisierte. Sein Block war von meinem nur 400 Meter Luftlinie entfernt. Paulas Mutter hatte wohl so ihre Vorurteile. Sie konnte Eltern nicht verstehen, die ihren Kindern Weißbrot mit in die Schule gaben und sie unbegrenzt fernsehen ließen. Als sie mich einmal zu Hause absetzte, sagte sie angesichts der ordentlichen Einrichtung beifällig, die richtige Wohnung, nur leider am falschen Ort. Ich erinnere mich noch heute an den verletzten Gesichtsausdruck meiner Mama. Die Unbeschwertheit, mit der ich Paula begegnet war, wollte sich danach nicht mehr einstellen. Auch sie bemühte sich nicht darum, den Kontakt aufrechtzuerhalten. Wir blieben nicht mehr lange befreundet. Meine Eltern erinnerten meine Geschwister und mich ständig daran, dass wir dankbar für die Chance sein sollten, die Deutschland uns gab. Deshalb versuchten wir, nach außen pure Harmonie auszustrahlen. Gegenüber Dritten betonte Mama immer, dass wir aus dem schlesischen Teil Polens kommen und damit eigentlich aus Deutschland. Heute, sagt sie, würde sie das nicht mehr so formulieren. Papa meint, bei seinen Maleraufträgen im Berliner Umland mehr Trinkgeld bekommen zu haben, wenn er sich als Schlesier vorstellte. Er hatte immer eine Landkarte im Handschuhfach seines Firmenwagens dabei, damit er mit seinen Kunden bei etwas Smalltalk über Orte sprechen konnte, die er unter einem polnischen Namen kannte und sie unter einem deutschen. Die Karte hängt heute gerahmt in meinem Wohnzimmer. Veronika und Siegfried versuchten damals mit allen Mitteln ihrer Scham auszuweichen und wir Kinder sahen dabei zu und lernten. In der Öffentlichkeit sprachen wir niemals Polnisch miteinander. Wenn Mama oder Papa die deutschen Worte fehlten, wechselten sie in den Flüsterton. Wenn es wegen ihres Akzents nett gemeinte Nachfragen nach ihrer Herkunft gab, konnte sie das aus der Fassung bringen. Sie waren für meine Eltern eine Erinnerung daran, anders zu sein, aufzufallen. Ich bin im Märkischen Viertel mit Kindern aufgewachsen, deren Familien auf die feinen Mechanismen der Ablehnung und Ausgrenzung durch die deutsche Mehrheitsgesellschaft mit einem Rückzug in die eigene Kultur reagierten. Meine Eltern entschieden sich für eine Strategie der Überanpassung. Mama tauschte die Cabanossi in meiner Brotdose für die Schule gegen eine Beefy aus. Papa wurde Fan von Hertha BSC. Ich erzählte in der Schule nicht, dass wir in den Sommerferien nach Polen fuhren und gab mir im Deutschunterricht noch mehr Mühe als in allen anderen Fächern. Schon eine Note 2 für ein Diktat brachte mich zum Weinen. Mama, die an der richtigen Verwendung der Artikel verzweifelte, pflegt noch heute zu sagen, gdyby nie te der, die das, były Niemce z nas. Gäbe es nicht dieses der, die das, wären wir endlich Deutsche. Als ich jünger war, wollte ich manchmal, dass Mama mir etwas auf Deutsch vorliest. Das tat sie nur, wenn ich mich für eine der Geschichten entschied, die sie auswendig konnte. Bei allen anderen stellte sie das Entziffern und Aussprechen der deutschen Wörter vor eine Herausforderung. In der 4. Klasse bekam ich eine Empfehlung für ein Gymnasium. Meine erste Note an der neuen Schule war eine 5, die zweite auch. Also lernte ich. Viel. 7 Leute aus meiner Klasse mussten das Gymnasium nach dem Probehalbjahr verlassen. Ich gehörte nicht dazu. Und obwohl sich meine Noten in kurzer Zeit verbesserten, ging ich jeden Tag mit Bauchschmerzen in die Schule. Ich war nicht die Einzige, die meine neue Schule nervös machte. Wenn ich Mama einen Entschuldigungszettel vorschrieb, erlaubte sie sich beim Abschreiben keinen Buchstaben an der falschen Stelle, den sie durchstreichen musste. Vor Elternabenden machte sie Termine bei ihrer Friseurin. »Kann ich so gehen? Sag ehrlich«, fragte sie ein jedes Mal und zeigte mir ihr Outfit. Papa bekam eins von ihr rausgelegt. »Sag schon, sind wir dir so peinlich?« Meistens zog Mama ihr sandgelbes Jackett an, um ernst genommen zu werden. Darüber trug sie einen beigen Sherlock-Mantel und Ketten mit Anhängern, Kreuzen oder Perlen. Mama besaß nur wenig Mode, aber sie wusste, sie zu kombinieren. Bis heute kriege ich die meisten Komplimente für Kleidung, die sie mir geschenkt hat. Veronika hat in Polen eine Lehre zur Kürschnerin gemacht. Ein handwerklicher Beruf, bei dem man Felle und Leder zu Bekleidung verarbeitet. In Deutschland war er schon vor 2 Jahrzehnten fast ausgestorben. Sie übernahm deshalb Schneidertätigkeiten, arbeitete als Hostess und Putzkraft, war auch Kindermädchen. Sie tingelte von einem schlecht bezahlten Nebenjob zum nächsten und erfüllte dazu die Pflichten einer Hausfrau, die das deutsche Rollenverständnis übernommen hatte, dass Gäste vom Boden essen können müssen. Während sie sich immer wieder neu erfinden musste, verrichtete Papa ein Leben lang dieselben eintönigen, körperlich zehrenden Tätigkeiten. Er schleppte Farbeimer durch Treppenhäuser und strich stundenlang Fassaden, Decken und Wände. In meiner Erinnerung verließ er meist die Wohnung, wenn es noch dunkel war, und kam oft erst zurück, wenn es schon wieder dunkel war. Trotz der vielen Lebenszeit, die meine Eltern in Arbeit investierten, war das Geld lange knapp. Dass sie unbedingt glaubten, Deutsche sein zu müssen, fiel mir auch deshalb so sehr auf, weil ich sie nirgendwo so ausgelassen erlebte, sie so viel lachen hörte, wie in den Ferien in Polen. Vor allem von Papa schien eine Menge Druck abzufallen. Nach unserer Rückkehr nach Berlin wirkte er dünnhäutig und verschlossen auf mich. Er verbrachte viel Zeit auf Nascha Klassa, einem sozialen Netzwerk, auf dem man alte Schulfreunde wiederfinden kann. Er checkte die Ergebnisse der Fußballliga Ekstraklasa und las Magazine, die wir aus Polen mitgebracht hatten. Wer weiß, vielleicht hat unser Angleichungssport auf meine Karriere als Schauspielerin eingezahlt. Meine Eltern haben mir immer gesagt, dass ich sein kann, wer ich will. Gleichzeitig haben sie mir vorgelebt, dass man sich einschränken und anpassen muss. Wie eine Schauspielerin, die bei einer Film- oder Serienproduktion den Text einer Szene in die Kamera spricht. In die Kirche ging sie immer seltener. Sie trennten säuberlich den Müll und hatten stets Apfelschorle zu Hause. Papa wünschte sich zu Weihnachten einen Schal, wie er ihn bei Joe Gerner aus der Serie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten gesehen hatte. Mama hörte André Rieu. Sie wurden so gut darin, Deutsche zu spielen, dass sie in ihrer Heimat nicht mehr als Landsleute gelten. Es ist eine merkwürdige Mischung aus Stolz und Scham, die ich empfinde, wenn wir zu meiner Familie reisen. Denn egal wie viel Kaffee, Markenjeans und Schmuck wir auch mitbringen, meine Eltern bleiben immer die, die gegangen sind, statt das Land nach dem Ende des Kommunismus mit aufzubauen. Als wir im März 2024 zum 60. Geburtstag meiner Tante von Berlin in das oberschlesische Örtchen Kub fahren, werden wir von einem Motiv wie aus einem Gartenkatalog empfangen. Von dem Geld, das Veronikas Zwillingsschwester Tina Jahr für Jahr beim Spargelstechen in Deutschland und beim Tulpenpflücken in den Niederlanden verdiente, bis ihr Körper nicht mehr mitmachte, hatte sie einen prachtvollen Vorgarten mit Fischteich und Pavillon angelegt. Hier liegt ihr Dackel Bolesław begraben. In seinen Grabstein ist der gekreuzigte Jesus eingraviert, der in Polen über jedem zweiten Türrahmen hängt. Eine kleine Buddha-Figur musste hingegen aus dem Garten weichen, nachdem der örtliche Pfarrer an die Haustür geklopft und die mollige Tonfigur als Ketzerware bezeichnet hatte. In Tinas Regal stehen Bücher über Engel und Dämonen, die in der katholischen Religiosität fest verankert sind. Einmal hatten Mama und sie einen Streit, weil die eine Schwester noch und die andere nicht mehr an deren Existenz glaubt. Kommt das unselige Thema doch nochmal auf, wechseln sie zu Inhalten, bei denen sie sich einig werden. Im Haus meiner Tante leben 4 Generationen unter einem Dach. In Polen ist es Tradition, dass ältere Menschen im Kreis der Familie zu Hause versorgt werden. Unterbringungen in polnischen Pflegeheimen sind viel weniger üblich. Stattdessen werden sie im Netz als günstige Alternative für deutsche Senioren beworben, in denen auch ihre Sprache gesprochen wird. Hunderttausende weibliche polnische Pflegekräfte schließen als 24-Stunden-Kräfte zudem die Lücken, die im deutschen System klaffen. Pflegeagenturen werben auf ihren Webseiten mit der Nächstenliebe und der Barmherzigkeit der polnischen Pflegekräfte, die sie vermitteln. Meine Eltern haben diese Werte gratis nach Deutschland getragen. Sie schämten sich jedes Mal, wenn sie fremde Hilfe annehmen mussten, empfanden es aber als selbstverständlich, unsere Nachbarn unter die Arme zu greifen. Für die Dahnkes putzte Mama die Fenster, für Frau Großkopf renovierte Papa das Schlafzimmer. Frau Pohlmann und ihren kleinen Bichon-Mischling Knut begleiteten sie zu Arztbesuchen. Nachdem Frau Tilinski gestorben war, fühlte ihr Mann sich so einsam, dass er manchmal mit einer Flasche Wein vor unserer Tür stand, um zu reden. Meine Eltern sagten niemals nein, obwohl ihr Feierabend mit 3 Kindern kurz war. Aus all diesen Hilfsdiensten entstanden Beziehungen, von denen ich als Kind profitierte. Frau Pohlmann hieß für mich Oma Erika, Frau Großkopf war Oma Anna. Ich ging in ihren Wohnungen ein und aus. Mit Oma Erika zockte ich Mensch, ärgere dich nicht. Bei Oma Anna durfte ich mir gekühlte Jogoretten aus dem Kühlschrank nehmen und mit ihrem Videorekorder meine liebsten Fernsehsendungen aufzeichnen. Bis heute pflegen wir ihr Grab. Vor dem Weihnachtsfest liefern wir traditionell eine schlesische Mondspeise aus, vor allem an Menschen aus unserem Bekanntenkreis, die das Fest allein verbringen. Makufki besteht aus Brötchen vom Vortag, die mit Mohn, Zucker, Honig verrührt, mit Milch aufgekocht und wahlweise mit Nüssen oder Rosinen verfeinert werden. Mama übernimmt die Zubereitung, Papa und ich sind für die Auslieferung zuständig. Ich liebe diese Vormittage, an denen wir mit dem Auto herumfahren, die Rückbank voll mit Schüsseln und auf einen Tee in unterschiedliche Lebensrealitäten hineinschnuppern. Frau Utpadel serviert ihn in geblümtem Porzellan. Bei Herrn Ehrenfried sind die Tassen Werbegeschenke. Bei Frau Blum sind sie selbst getöpfert. In der Pubertät begann ich meinen Eltern vorzuwerfen, dass sie am Abendessentisch weiter über die neue Jury von Deutschland sucht den Superstar sprechen wollten, statt über Politik. Ich schlug vegane Fleischersatzprodukte als Alternative zu Braten und Klößen vor und weigerte mich, aus den Gläsern von McDonald's zu trinken, die wir uns durch den Verzehr von Mac-Menüs ersammelt hatten. Als ich in die Oberstufe kam, reichte mir ein Familienbesuch in Polen in den Sommerferien nicht mehr. Denn ich wusste ja, wohin meine Klassenkameradinnen, die in Doppelhaushälften wohnten, in den Urlaub flogen. Ich überzeugte meine skeptischen Eltern, dem Reisebüro im Märkischen Zentrum einen Besuch abzustatten. Dort fragten sie vorsichtig nach einem Reiseziel in der Sonne, wo sie sich als unerfahrene Urlauber ohne Englischkenntnisse nicht blamieren würden. Wenige Wochen später landeten wir auf Mallorca, wo wir 7 Tage lang zwischen Hotelbuffet und Strand hin und her stratzten. Zum ersten Mal sahen wir Palmen, nicht nur im Fernsehen. Papa stellte sich 3-mal am Tag in die Schlange vor dem Eiswagen, in der sonst nur Kinder standen. Mama forderte ihre Schwester am Telefon direkt auf, auch mal so einen richtigen Urlaub zu machen. Es war ein aussichtsloses Unterfangen. Bis heute hat Tina lediglich Tschechien, Holland und Deutschland bereist. Ein Auslandsjahr nach dem Abitur kam für mich nicht in Frage. Ich wollte so schnell wie möglich ins Berufsleben einsteigen, fleißig sein, wie meine Eltern. Mir war klar, dass sie sich Sorgen machen würden, wenn sie erfahren, dass ich parallel zu meinem Studium versuchte, auch noch Schauspielerin zu werden. Deshalb erzählte ich ihnen nichts davon. Die ersten Casting-Zusagen kamen im 2. Studienjahr, trotzdem beendete ich es in der Regelzeit. Wir Polen gelten in Deutschland als die fleißigen Ausländer, die Strebermigranten. Gerne teilen die Leute ihre Anekdoten von flotten Handwerkern und pünktlichen Putzkräften mit uns. Die Botschaft dahinter? Euch akzeptieren wir, weil ihr euch gut integriert habt. Ich finde das zum Kotzen. Manchmal wünschte ich, meine Eltern hätten sich mehr beschwert. Selten habe ich sie wütend erlebt. Papa vielleicht manchmal, wenn er auf polnische Bauarbeiter traf, die in der Öffentlichkeit Alkohol tranken und herumfluchten. Aber Mama? Wenn, dann war es stille Wut. Die ungesunde Art von Wut. Mama und Papa mussten sich ihren Platz in Deutschland hart erkämpfen, in dem Glauben, kaum eine Gegenleistung erwarten zu dürfen. Die polnische Redensart „Rzucać grochem o ścianę“ beschreibt dieses Gefühl. Es ist, als würde man Erbsen gegen eine Wand werfen. Doch in Mamas und Papas Hirnen scheint eine Einlassbeschränkung für negative Emotionen zu gelten. Wenn ich sie frage, woran das liegt, zucken sie nur mit den Schultern und sagen: Was man nicht ändern kann, kann man nicht ändern. Und das aus dem Mund von 2 Menschen, die ihren vorgezeichneten Lebensweg so dramatisch verändert haben. Mittlerweile nähern sie sich dem Ruhestand. Sie sind schon vor ein paar Jahren aus dem Märkischen Viertel weggezogen, 15 Minuten weiter in eine 2,5-Zimmer-Wohnung einer Wohnungsgenossenschaft. Im Wohnzimmer steht ein Flachbildfernseher, in der Küche ein Kaffeevollautomat. Mamas neue Smartwatch liegt auf der Kommode, Papas Fahrrad für 1.500 Euro steht wenig genutzt vor der Tür. Obwohl Mama körperlich erschöpft ist, will sie weiterarbeiten, um die Jahre nachzuholen, die sie mit der Kindererziehung verbracht hat. Papa hingegen zählt schon langsam die Tage bis zur Rente. Als ich ihm beim Ausfüllen seiner Anträge für die Rentenversicherung half, trug er stoisch den Papierkram zusammen. Darunter befand sich seine erste Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland. Papa hat sie in Klarsichtfolie aufbewahrt. Das Papier sieht aus wie gebügelt. Während ich dabei war, seine Daten in das Online-Portal zu hacken, schaute er mir nervös über die Schulter. Bist du dir sicher, dass nichts fehlt? Dass wir nichts falsch machen? Am Ende nicht dazu zu gehören, aus einem unerfindlichen Grund, ist für meine Eltern die Sorge ihres Lebens. Neulich habe ich ihnen die Frage gestellt, was sie werden wollten, wenn sie noch mal jung wären. Innendesignerin oder was anderes mit Kunst, sagte meine Mama. Bei meinem Vater stahl sich ein neckisches Grinsen in sein Gesicht. Schauspieler, flüsterte er mir zu, als handle es sich um etwas Verbotenes. Vielleicht habe ich deshalb das Drehbuch für einen Kurzfilm geschrieben. Er heißt Der Anstreicher und handelt von einem polnischen Malermeister, der seine Tochter, die gerade ihr Studium abgebrochen hat, zur Arbeit mitnimmt. Ihr Auftraggeber entpuppt sich als chauvinistischer Altnazi, woraufhin sie in dessen Wohnzimmer in Streit geraten, ob sie für ihn arbeiten sollen oder nicht. Während der Vater pflichtbewusst seine Arbeit machen will, pinkelt die Tochter dem Mann in seinem Badezimmer kurzerhand in den Zahnputzbecher. Als sie etwas später bemerken, dass der Mann im Bad umgekippt und gestorben ist, fliehen sie aus der Wohnung. Nicht jedoch, ohne zuvor gemeinsam die letzten Pinselstriche an der Wand zu vollenden. Während der Vater zu stolz ist, das bereitliegende Geld für den Malerauftrag mitzunehmen, steckt die Tochter es einfach ein. Papa und ich haben den Text des Drehbuchs schon mal geübt. Nur so zum Spaß.
Nochmal nachgefragt bei Bianca Navrat.
Bianca Navrat, du bist die Autorin der Reportage Komm, wir spielen Deutsche, die wir gerade gehört haben. Du bist ausgebildete Journalistin, Schriftstellerin und Schauspielerin. Zum ersten Mal vor der Kamera standst du mit 14 Jahren als Moderatorin einer Jugendsendung. Dein professionelles Schauspieldebüt gabst du 2018. Seither hast du in zahlreichen Filmen und Serien mitgespielt. Und als Schriftstellerin hast du mittlerweile 3 Romane veröffentlicht, zuletzt den Roman Schöne Scham, im Dezember 2025 erschienen. Und du lebst weiterhin in Berlin. Sag mal, Bianca, wie bringst du all diese eigentlich Vollzeitberufe unter einen Hut? Oder vielleicht auch anders gefragt, mit wie wenig Schlaf kommst du aus?
Also ich glaube, das Tolle am Freiberuflichsein ist, dass man sich das selber ein bisschen einteilen kann. Und ich achte da schon sehr gut auf mich. Ich habe einfach Phasen, in denen ich in einem Schauspielprojekt drin bin und dann noch wieder nicht. Und dann gucke ich, okay, was interessiert mich jetzt vielleicht inhaltlich? Was sind Themen, über die ich schreiben will? Und da kann ich ein bisschen selbstwirksamer und selbstbestimmter als im Schauspiel mir überlegen, was sind die Stoffe und die Inhalte, mit denen ich mich beschäftigen will. Und deswegen sind es eigentlich, also einmal, ich würde es eher in das Schreiben und in das Spielen einfach mal unterteilen, in diese beiden Kategorien, weil die sich sehr gut ergänzen, weil beide mit Geschichten arbeiten und mit dem Erzählen, aber auf unterschiedliche Arten und Weisen und unterschiedlich selbstbestimmt und von mir gesteuert. Und das ist eigentlich total toll, diese Abwechslung zu haben. Aber ja, ich bin auch Frühaufsteherin. Ich gehöre wahrscheinlich zu den Leuten, die vergleichsweise wenig Schlaf brauchen. Ich glaube, das würde mein Umfeld zumindest so behaupten.
Wie ist es eigentlich, du als Schriftstellerin, greifst du da in Drehbücher ein? Also wenn du beim Filmen bist, wenn du glaubst, etwas besser oder irgendwie treffender formulieren zu können, wenn du ein schiefes Bild entdeckst oder sowas?
Ich liebe es, wenn die Offenheit dafür da ist bei der Regie, dass wir zumindest für die Bilder und die Räume, die unsere Figuren, also die meine Figur in dem Moment betritt, wenn wir da auch ein bisschen Handlungsspielraum haben und wenn noch die Zeit und das Geld da ist für Leseproben, dass wir uns irgendwie treffen als Cast und darüber reden, weil dann wirklich, ich habe schon Serien gemacht, da hatten wir wirklich mehrere Tage Leseprobe, bei anderen Projekten gar keine, aber es ist immer besser, wenn man vorher nochmal drüber spricht und jeder Schauspieler, jede Schauspielerin, die auch eine Perspektive irgendwie mitbringt, die in die Figur mit einbringen kann. Und das finde ich total bereichernd. Deswegen bin ich immer froh, wenn die Möglichkeit besteht. Aber natürlich in einem gewissen Rahmen. Also ich kann nicht komplette Drehbücher und das würde ich mir auch niemals anmaßen. Aber für meine Figur zu kämpfen und einzustehen, das liebe ich mit am meisten an der Arbeit, an Projekten.
Aber ein Drehbuch, also im Text kommt ja ein Drehbuch vor für einen Kurzfilm, den du geschrieben hast. Sonst Drehbuch schreiben, da bist du noch nicht. Willst du da mal hin?
Ja, und ich machte auch gerade schon erste Schritte in Writers Rooms in dem Bereich. Ich bin mal gespannt, ob das was wird oder nicht. Ich tue die entsprechenden Schritte und versuche in die Richtung einfach Erfahrungen zu sammeln, auch Schreibkurse zu besuchen, in denen ich mir das spezielle Schreiben für den Bereich Drehbuch nochmal anschaffe, auch das theoretische Wissen und das eben in Form von Übungen zu stärken. Mal gucken, ob es klappt, ob ich den Weg auch noch gehen kann. Wenn nicht, dann ist aber auch nicht schlimm, weil ich bin schon super zufrieden mit den Standbeinen, die ich mir aufgebaut habe. Aber ich versuche es gerade auf jeden Fall aktiv auch.
Jetzt Standbeine sind tatsächlich ein super Stichwort. Ich habe mich gefragt, ob die vielen Standbeine, die du hast, also eben Schriftstellerei, Schauspielerei, Journalismus, also wobei du gesagt hast, Schreiben und Spielen, aber eben literarische Schreiben und journalistische sind ja doch manchmal ganz verschieden. Wie kommt das zu denen? Und vielleicht konkreter gefragt, hat das vielleicht auch was zu tun mit deiner besonderen Biografie, mit deiner Migrationsbiografie auch?
Spannende Frage. Habe ich mir nie drüber Gedanken gemacht, dass vielleicht meine Eltern dabei zu beobachten, wie sie Dinge hinterfragen und sehr aktiv sich in neue Welten, in ein neues Land reinschmeißen, dass das vielleicht auch dazu führt, dass ich jetzt mich das ein bisschen mehr traue bei mir. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich im Vergleich zu meiner Familie einfach immer das Gefühl habe, okay, egal, die Hürden, die ich bislang nehmen musste in meinem Leben, sind so nicht vergleichbar mit denen, die meine Eltern nehmen mussten. Also, die mir so ein tolles Bett gebaut, auf dem ich jetzt rumhüpfen kann und was so, ja, einfach so bequem ist, dass ich einfach da auch mehr Kapazitäten auch da habe, um zu sagen, okay, jetzt probiere ich das noch aus und das noch und habe auch einfach eine andere finanzielle Grundlage dadurch mir schon aufbauen können. Ich habe eine andere Bildungsmöglichkeiten gehabt dadurch und das ermöglicht mir jetzt mehr. Auf jeden Fall ist das so, Punkt. Und gleichzeitig, ja, du hast es angesprochen, das journalistische Arbeiten, das Fiktionale, das beißt sich so ein bisschen und wird, glaube ich, auch nicht von allen KollegInnen unbedingt gerne gesehen, wenn man beides macht. Und das kann ich auch durchaus verstehen, weil es immer so ein bisschen wirken kann, wie man macht nichts richtig. Aber ich empfinde das bislang als bereichernd, wenn ich einfach gucke, wenn ich journalistisch arbeite, was sind denn die Themen, mit denen ich mich befasse? Und ich versuche da viel einfach auch im Bereich Film, im kulturellen Bereich unterwegs zu sein, den ich ja als Schauspielerin auch ausführe, und empfinde auch die unterschiedlichen Arten des Beobachtens, die ich in diesen Bereichen lerne, als sehr bestärkend. Also jetzt am Beispiel zum Beispiel in der journalistischen Arbeit führe ich sehr viele Gespräche und lerne Menschen kennen, was ich dann im Spielen wieder anwenden kann. Genauso habe ich durch den Job als Schauspielerin immer wieder mit unterschiedlichen Lebensrealitäten zu tun, wo ich vielleicht Themen entdecke, Narrative auch entdecke, die ich wieder im Journalismus bearbeiten und analysieren kann. Beantwortet das ein bisschen die Frage?
Ja, auf jeden Fall, absolut. Und du hast auch schon das nächste Stichwort gegeben, nämlich deine Eltern. Meine Frage wäre, du bist ja Jahrgang 97, aber ein guter Teil deiner Reportage, eben Komm, wir spielen Deutsche, spielt vor deiner Geburt. Wie hast du die Geschichte deiner Eltern, also all diese kleinen Details, die du aufzählst, recherchiert? Hast du lange Interviews mit denen geführt oder wie ging das?
Ja, Fragen. Und es war nicht nur ein langes Interview, es waren ganz viele und es war auch wirklich explizit für diese Recherche. Ich habe natürlich schon davor viel gefragt. Ich weiß auch, dass meine Eltern sich immer darüber beschwert haben, weil ich nie eingeschlafen bin, weil ich denen dann immer 1000 Fragen gestellt habe. Na, wie war eure Kindheit? Und ich glaube, das machen auch ganz viele Kinder, dass sie die Erwachsenen, die Eltern dann wieder fragen, entweder weil sie länger wach bleiben wollen oder weil es sie wirklich interessiert. Wie war das so? Wie war das bei euch? Und dann ganz fasziniert sind von den Unterschieden. Und die waren in meinem Fall einfach sehr gravierend, weil meine Eltern eine andere Sprache hatten, haben Feste teilweise anders gefeiert, die sind anders zur Schule gegangen, die sind auf dem Dorf groß geworden, nicht in der Stadt. Also es gab sehr viele Unterschiede einfach auch an Religiosität, die vielleicht noch verstärkter da war. Und da bin ich dann neugierig geblieben. Ich glaube auch, dass wenn man das kennen auch bestimmt viele, die Eltern haben, die aus einem anderen Land groß geworden sind, man weiß einfach auch, dass man wächst mit dem Verständnis dafür aus, dass diese Geschichten verloren gehen, wenn man sie nicht aktiv am Leben erhält, weil man eben nicht an demselben Ort geblieben ist. Und manchmal kleben Geschichten auch an einem Ort und man begegnet ihnen dann dort häufiger. Und meine Eltern sind irgendwie so dieses Verbindungsstück auch zu Polen, was meine zweite Heimat ist. Und ich glaube, das ist dann nochmal ein anderer Drive, den man automatisch hat, da diese Fragen zu stellen dadurch. Aber ich habe für diese Recherche noch mal mehr Nachfragen gestellt und dann eben auch noch mal gemerkt, dass, obwohl ich immer schon viele Fragen gestellt habe, noch so viele Geschichten irgendwie mir nicht erzählt wurden. Und ich wirklich so wie so ein kleines Kind wieder da saß und warum war das so? Und so ganz kleinteilige Detailfragen gestellt habe, die aber nötig waren, weil vieles einfach so automatisch jetzt meine Eltern nicht erzählt hätten. Da gab es vielleicht so ein paar Urgeschichten, die dann immer wieder wiederholt wurden. Aber das war dann doch nochmal auffällig, dass dieses Warum nochmal ganz neue Details hervorgebracht hat. Und das fand ich irgendwie toll. Und würde ich auch jedem, egal ob er eine Reportage schreibt oder nicht, empfehlen, das mal zu machen im Umfeld. Egal ob das jetzt in der Familie ist, im Freundeskreis, mit der Nachbarin, whatever. Und auch sich trauen, mutige Fragen zu stellen, bei denen man vielleicht, also zumindest wenn man einigermaßen eine Beziehungsebene hat, wo man denkt, okay, ist das jetzt vielleicht ein schwieriges Thema, ein schambehaftetes Thema, einfach den Raum aufzumachen für das Gespräch, ohne den Druck zu erzeugen, dass die Leute erzählen müssen. Aber das kann einfach tolle Details bringen und ist so, so wichtig, weil gerade jetzt leben wir irgendwie in einer Zeit, da kommen so viele Bilder und so viele Reize und man zieht so schnell weiter, aber sich so die Zeit zu nehmen, zu gucken, okay, was war gestern, was ist heute, was können wir für unser Morgen daraus lernen, fand ich total toll.
Und haben deine Eltern die Geschichte gelesen? Was haben sie dazu gesagt?
Ja, ich habe sie ihnen natürlich auch vor Veröffentlichung zum Lesen gegeben und auch in den unterschiedlichen Entstehungsprozessen. Einfach, dass ich weiß, okay, das, was ich da schreibe, stimmt, das deckt sich und das finden die auch okay. Und da gab es auf jeden Fall so ein paar Knackpunkte, die dolle auch mit Scham konfrontiert waren. Also ich habe schon gemerkt, dass so, und da verstehe ich auch die Punkte meiner Eltern, dass einfach die Jobs, die sie zum Beispiel machen mussten, also sei es jetzt ja das Arbeiten als Putzkraft, es ist einfach, dass sie da eigentlich nicht wollen, dass das irgendwo steht. Und natürlich sagen dann, also ich kenne das auch in meinem Umfeld, dass die Leute dann sagen, nein, das ist doch toll, was deine Eltern erreicht haben. Aber ich verstehe da auch meine Eltern, die sagen, ja, das sagen die dir ins Gesicht. Aber hintenrum denken sie sich trotzdem, ja, zu mehr hat es nicht gereicht. Oder sie kommen, ja, sie sind nicht so schlau, deswegen mussten sie diese Jobs machen. Das ist einfach so. Dieses Vorurteil besteht auch in den Köpfen der Leute, die sich für vermeintlich weltoffen und gebildet und aufgeklärt irgendwie beschreiben. Und ich verstehe auch, dass das da ist, so. Und ich verstehe aber auch die Schamgefühle, die dadurch entstehen. Und ich finde, ich weiß, das kann man so und so sehen. Ich habe mich auch mit Leuten unterhalten, die gesagt haben, nein, am Ende habe ich als Autorin und auch als Tochter der Familie meine Perspektive und darf frei darüber erzählen. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich finde schon, ich will mir vorher das Go einholen der Leute, einfach damit ich gut schlafen kann für mein Gewissen. Das kann wirklich so ein anderer anders machen. Aber ja, also das fand ich schon auch spannend, nochmal zu merken, wie doll diese Gefühle in meinen Eltern drin sind, aber auch erschreckend. Erschreckend, was das über Gesellschaft aussagt, über die Erfahrungen, die meine Eltern dann wahrscheinlich in Deutschland gemacht haben. Und das fand ich auch sehr bedrückend. Ich schreibe das ja auch in der Geschichte. Ich wünschte, meine Eltern wären manchmal egoistischer und stolzer, als sie sind. Und ja, das hat mich schon auch traurig gemacht. Und ich hoffe einfach, dass sich das immer mehr noch rauswächst und werde proaktiv meinen Teil dazu beitragen, meine Eltern einfach in ihrem Stolz zu bestärken. Aber ja, ich glaube, so ein paar Erfahrungen, die müssen die mit sich ausmachen. Und da kann ich sagen, was ich will. Das wird vielleicht auch nie aus denen rausgehen. Ja, das sind so Erfahrungen und Gefühle, die man durchlebt, die dann ja Reflexe in uns Menschen erzeugen. Und die sind dann einfach in unserem Körper drin, glaube ich.
Noch eine persönliche Frage. Ihr seid ja drei Geschwister und dein Bruder und deine Schwester sind beide älter und die sind noch in Polen geboren. Wie ist ihr Verhältnis zu Deutschland? Jetzt im Vergleich zu dir, aber vielleicht auch im Vergleich zu den Eltern, zu euren Eltern.
Also ich merke, dass vor allen Dingen mein Bruder, der Älteste der Familie ist, extrem an Polen festhält. Also der auch proaktiv, der ist jedes Jahr mehrfach in Polen, obwohl er jetzt auch schon Familie hat oder vielleicht auch gerade deswegen, um die Kinder dann wieder mitzunehmen. Und auch da merke ich, ist die größte Verbindung dazu da. Und ich weiß auch, ich habe mich natürlich mit ihnen darüber unterhalten, wie war das für die, auch nochmal in Deutschland dann aufzuwachsen. Ich weiß, ich habe mich angefangen, mit denen darüber zu unterhalten, nachdem ich ungefähr so mit 18 das Buch Wir Strebermigranten gelesen habe von Szymanowski. Und da habe ich die das erste Mal gefragt, weil ich dort in diesen Büchern diese Scham beschrieben gefühlt habe und dieses, warum ist es uns eigentlich so wichtig, Deutsch so gut zu können in diesem Land und so gut anzupassen? Da habe ich denen die Frage gestellt, ob sie eigentlich auch diese Scham empfunden haben in ihrem Aufwachsen, die ich empfunden habe. Und sie haben gesagt, ja. Und das hat mich so überrascht, weil ich gesagt, wie kann es sein, dass ich 18 geworden bin und das nie gemerkt habe? Und immer so, also meine Geschwister waren immer so die Coolen, die Selbstbewussten im Vergleich zu mir, die ich über 10 Jahre jünger war. Und das ist mir da zum ersten Mal begegnet. Und natürlich auch einfach, die mussten hier noch Deutsch aktiver lernen. Klar, die waren Kinder, das war viel leichter als für meine Eltern, aber es war trotzdem irgendwie ein Prozess des irgendwie auch mal Sitzenbleibens und später eingeschult Werdens, der auch dann nochmal anstrengender war als bei mir. Das finde ich schon irgendwie spannend zu beobachten. Ich glaube aber, da muss ich echt noch ein paar Gespräche führen, weil ich zum Beispiel auch sagen würde, bei meiner Schwester hängt ein bisschen weniger an Polen als mein Bruder. Woran hängt das? Woran liegt das? Ist das vielleicht, ja, liegt es auch daran, dass das Land ein bisschen patriarchaler noch strukturiert ist und deswegen mein Bruder da vielleicht auch noch mal mehr Bestätigung empfangen hat, als wir Schwestern? Von so familiärer Seite aus würde ich schon noch sagen, dass wir eine sehr religiöse, auch ein bisschen so nach klassischeren Rollenmustern strukturierte Verwandte in Polen haben und dass das eben vielleicht auch mehr dazu geführt hat, dass meine Schwester sich dann hier ein bisschen verstandener gefühlt hat, auch gerade in der Stadt im Vergleich zum Dorf. Mehr als vielleicht der Vergleich Deutschland-Polen, würde ich da den Vergleich Dorf-Stadt ziehen noch sogar, ehrlich gesagt. Ja, also das sind alles so Fragen, die sind noch offen. Die muss ich noch stellen. Und da freue ich mich auch drauf. Aber ich glaube, ein bisschen anschneiden konnte ich die Torte schon, oder? Die du mir jetzt gerade aufgetischt hast.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, meine Anschlussfrage und Abschlussfrage wäre dann, also das nächste Projekt ist in dem Fall ein Familienroman, oder was ist es?
Ich habe ja schon Familienromane geschrieben. Du hast ja schon beschrieben, dass ich davor Geschichten geschrieben habe. Und das Witzige ist auch, meine ersten beiden Bücher drehen sich ja über spielen in einer Familie, die aus Polen kommt und in Deutschland lebt. Also das ist einfach ein Thema, das wird mich immer begleiten. Das sehe ich auch so ein bisschen als Auftrag, irgendwie diese Perspektive am Leben zu erhalten. Und ich finde, das muss niemand machen. Also niemand, der jetzt aus einem anderen Land kommt, aus der Türkei oder aus Griechenland oder aus Italien oder wo auch immer her, muss diese Geschichten erzählen. Wir haben auch einfach das Recht zu sagen, wir erzählen die Geschichte, die wir wollen, egal ob die jetzt was damit zu tun hat oder nicht. Aber mir macht es unheimlich Freude und Spaß und auch darüber, über dieses Schreiben eben mich und meine Familie und diese unterschiedlichen Kulturen näher zu entdecken. Und ja, das finde ich ganz, ganz toll. Und meine nächsten Projekte sind ich bin da gerade schon an was dran, aber da darf ich, glaube ich, noch gar nicht so viel drüber erzählen, woran ich gerade schreibe.
Gut, dann bleiben wir gespannt. Danke dir sehr, Bianca, für die Auskunft und alles Gute für dich weiterhin. Und wir würden uns bei Reportagen sehr freuen, wenn du wieder was für uns schreibst.
Ich danke euch und ich will auch nochmal explizit sagen, dass ich diese Zusammenarbeit als so reich und toll empfunden habe, weil ihr euch Zeit nehmt und eure Gedanken investiert und weil es so eine auch schätzende Arbeit war. Ja, das fand ich echt toll.
Das gebe ich gerne weiter. Ciao.
Reportagen live. Weltgeschehen im Podcast-Format. Eine Co-Produktion der Ruhrfestspiele mit Reportagen. Aus Reportagen Nummer 85. Text und Aufnahme Bianca Navrat. Interview Dimitri Gavrisch mit Bianca Navrat. Redaktion und Konzept Dimitri Gavrisch und Monika Gies. Sounddesign Benjamin Rudert.